Ja, die Früchte des Heiligen Geistes. Komm, jetzt mal ganz ehrlich unter euch. Komm, wie wir sitzen, hört ja auch keiner zu, wenn wir die Hände hochheben. Wer wusste davon, von den Früchten des Heiligen Geistes, dass das diese Dinger sind? Mal ehrlich, komm. Komm. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ist nicht schlimm. Aber man sollte sich mal mit diesen Früchten mal auseinandersetzen. Das ist ein super Obstsalat. Und wenn der Obstsalat so richtig schimpft, dann isst den gerne schon nur Apfel. Denn das Tolle ist, wenn da noch ein bisschen Banane beigeschnitten ist, so ein bisschen ein paar Erdbeeren dabei sind. Und zum Schluss, was kommt da oben drauf auf so einen Obstsalat? Sahne. Ah, lecker. Ein Obstsalat wird dann zum Obstsalat, wenn er mehr fruchtbar ist. Und ein Apfel ist kein Obstsalat. Schmeckt zwar lecker, aber auf Dauer nur Apfel zu sich zu nehmen, bitte. Ja, also heute Morgen geht es darum, Freude, Friede, Liebe, Geduld, Freundschaft, Güte, Treue und was noch eigentlich nicht dabei steht, noch hineinzulassen, Sanftmut. Sanftmut. So wie Gott zu uns ist, so sollen wir auch sein. Sanftmütig und barmherzig. Und da kriegen wir schon Schwierigkeiten mit. Vor 3 Wochen in Essen, haben Christoph und ich gepredigt und nachher kam jemand auf mich zu und sagte, oh, ich möchte gerne Christ sein. Aber die Frage ist, darf ich denn nicht so bleiben, wie ich bin? Das heißt so, er ist drogensüchtig, trinkt sehr viel, lebt ein Leben, ja, was nicht gut ist. Was eigentlich letztendlich dahin führt, dass du eher kaputt bist, als du wirklich tatsächlich zum Leben kommst. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt. Leben in Überfluss. Damit nochmal gesagt, ist nicht das Geld mit gemeint, sondern tatsächlich Leben mit Perspektive und Sinn. Und meine Frage nicht heute ist, willst du Leben haben mit Perspektive und Sinn? Auch unter uns Christen. Ich kenne viele Christen, die sagen, Mensch, ich habe viele Probleme. Und ich sage, was ist denn los? Dann sagen sie, eigentlich möchte ich leben wie ein Christ. Ich möchte das Gute tun. Doch was kommt da raus? Das Negative. Eigentlich mache ich eigentlich nur Mist, als ich das wirklich Jesus nachfolge. Und das zerstört mich eigentlich. Das bringt mich um. Ich weiß aber nicht, wie komme ich letztendlich dahin, dass ich ein Leben führe, das was mir gut tut. Und außerdem, mag Jesus mich noch, wenn ich so sündige, wenn ich so verkehrt liege? Ich möchte euch eins sagen, bevor ich weiter einsteige in dieser Predigt, die hier ist, Jesus Christus liebt dich. Es ist egal, was du getan hast. Es ist egal, wo du zurzeit lebst. Es ist egal, ja, was du zurzeit machst. Jesus liebt dich. Und Jesus wartet förmlich auf dich, damit du nach Hause kommst, zurückkommst. Und das passiert über den Glauben. Den Glauben daran, dass Jesus für dich ein Leben parat hat, das unwahrscheinlich ist. Den Glauben daran, dass Jesus für dein Leben total gut gemacht hat. Dafür ist er auch letztendlich Karfreitag, wo wir ja Ostern feiern, gestorben. Damit du Lebensperspektive hast. Nicht nur, dass deine Schuld weggenommen wird, sondern tatsächlich, dass du Lebensperspektive bekommst. Richtige Lebensperspektive. Kann man von einem schlechten Baum gute Früchte ernten? Oder von einem schlechten gute Früchte? Wenn ein junger Mensch ein Leben lang nur negative Erfahrungen gemacht hat, in Sachen Beziehung und gerade so in den Ehen seiner Eltern oder so in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn er nur schlechte Erfahrungen gemacht hat und keine gute Erfahrung gemacht hat, ist er dann fähig, ohne Anleitung eine gute Beziehung zu führen, wenn er nie ein Vorbild hatte? Ich selber kenne das aus meiner eigenen Familie heraus her, dass es so war, meine Familie war die Liebe nicht zu Hause gewesen. Dort war Gewalt, Schläge. Dort war Gewalt gegen meine Mutter, auch andersrum. Es war nicht gut, was da war. Und ich als junger Mensch saß da drinnen, habe mir das angeguckt und letztendlich habe ich eigentlich das übernommen, das, was ich gesehen habe, was ich gemeint habe, dass es gut ist. Gute Vorbilder gab es leider nicht in meiner Ehe. Die habe ich erst viel später kennengelernt. Gute Vorbilder. Wenn ein Mensch in einem schlechten Umfeld groß wird oder falsch eingestellt wird auf ein Leben hin, wird es passieren, dass das Leben immer weiter falsch führt. Und der Rückweg, also wenn er erkennt, dass es schlecht ist, zu meinem neuen Leben wird massiv schwer. Wird massiv schwer. Ich will das Gute, aber tue das Schlechte. Warum? Weil zwei Naturen in meinem Körper drinne stecken. Der eine, der das Gute will, und der andere, der mich da nur abhalten will, dass ich Gutes vollbringe. Gottes Geist, der Heilige Geist und der Geist des Teufels und der schlechte Geist. Ich erlebe, wie ich gerade schon sagte, oft, dass Menschen zum Glauben kommen, was toll ist. Aber sie wollen so bleiben, wie sie sind. Sie wollen etwas kombinieren, was nicht funktioniert. Sie versuchen ihr neues Leben, was sie in Christus begonnen zu haben, mit ihrem alten Leben, was sie von Gott haben, was von Gott entfernt worden ist, ja, zu verbinden. Sie versuchen tatsächlich zwei Dinge zu verbinden, was überhaupt keinen Halt hat. Das Endresultat dieser Menschen ist Schiffbruch auf ganzer Linie. Und viele kehren den Glauben den Rücken zu oder meinen, irgendwie so durchzukommen, sich so durchzuschlingern. Denken, das Ziel vor Augen zu haben, aber knapp vorbei, ist auch daneben. Sehen das Ziel vor Augen, sehen, wo Christus ist, leben aber ihr altes Leben, aber rutschen eigentlich wirklich am Leben vorbei. Meinen, das scheinbare gute Leben zu haben, aber was aber total das negative Leben ist. Sie haben eine ganz falsche Vorstellung von dem, was Gott von ihrem Leben vorhat, was Gott von ihnen möchte. Sie bauen sich ihr eigenen Jesus, tatsächlich. Sie bauen sich ihr eigenen Gott. Wo lassen wir den Heiligen Geist in unser Leben wirken? Wo werden diese Früchte tatsächlich sichtbar? Ich habe mit vielen Menschen, die Ja zu Jesus gesagt haben, über einen längeren Zeitraum begleitet habe, festgestellt, dass sie, wie soll ich sagen, wütend waren, traurig waren, keine Freude in sich trugen, kein Friede in sich trugen, keine Güte in sich trugen, keine Freundlichkeit in sich trugen, gerade im Gegenteil, wütend waren auf andere Menschen, die doch anders lebten als sie, die wirklich die Freundlichkeit hatten, die Gnade hatten. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir nicht uns nach dem Heiligen Geist, nicht nach der Schrift richten, wenn wir den Heiligen Geist nicht uns wirken lassen, nicht diesen Obstsalat in uns groß werden lassen, werden wir versauern. Wir werden schlechte Früchte tragen. Wir haben ja gerade gehört, was das ist. Ich weiß, dass dieses Thema heute Morgen einige Leute auf die Füße treten wird. Ich weiß, dass es so ein bisschen an den Grundfesten rappelt, an den Glauben. Weil man meint, ich lebe so richtig. Und gerade auch bei mir ist es so, immer dann, wenn einer kommt und so an meinen Grundfesten meiner Meinung rüttelt, dann werde ich sauer, dann werde ich wütend. Obwohl derjenige das eigentlich gut mit mir meint, aber trotz allem gehe ich in Abwehrhaltung. Ich möchte heute Morgen an deinen Grundfesten rütteln. Nein, nicht ich. Sondern Gott möchte heute Morgen an deinen Grundfesten rütteln. Bist du bereit, das auf dich zuzulassen? Wirklich mal drüber nachzudenken, wo sind die Früchte des Heiligen Geistes in mir? Denn wenn wir von den Früchten des Heiligen Geistes reden, muss dies, was da steht, in einem Christ sichtbar sein oder sichtbar werden. Ich rede hier nicht vom Perfektionismus. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass das unser Streben sein soll, dass wir uns danach ausrichten sollen. Willst du dich tatsächlich nach diesen Früchten des Heiligen Geistes ausrichten? Willst du Freude verspüren? Willst du Frieden verspüren? Wahren Frieden verspüren? Willst du Liebe verspüren nach Korinther 13? Willst du geduldig sein, nicht so wie ich beim Autofahren, ja, oder bei ein paar anderen Dingen? Willst du freundlich sein, wirklich freundlich sein, nicht gespielte Freundlichkeit, Freundlichkeit, die die Leute dir ablesen können? Willst du Güte haben? Willst du so Güte weitergeben, dass Menschen sagen, da ist was? Willst du treu sein? Wirklich treu? Ich meine nicht zum Ehepartner. Ich meine Treue gegenüber Gott. Wirklich das zu spüren, was es heißt, Gottes Geist in dich wirklich zu spüren, in dich wirklich wirken zu lassen. Ich möchte dich heute Morgen dazu einladen, wirklich den Mut zu haben, den Geist Gottes in dir wirken zu lassen. diesen Obstsalat des Heiligen Geistes mit der Sahne obendrauf in dir breit wird, dass du fett wirst vom Sahne und vom Obstsalat. Das Wirken des Heiligen Geistes hat ein Ziel in dein Leben. Das Wirken des Heiligen Geistes hat ein Ziel in dein Leben. Es will, er, Jesus Christus, der Heilige Geist, Gott, will unser Leben verändern. Gott möchte nicht, dass dein Leben so bleibt, wie es jetzt ist. Er will das Optimale für dich. Und dafür ist dieser Obstsalat da. Er will, dass du Vitamine zu dir nimmst. Er will, dass du fit wirst. Er will, dass du das, was du anfängst, auch zu Ende bringst. Es ist nicht immer so damit gemeint, dass wer schnell losläuft, auch als Erster ankommt. Denn wenn ich jetzt auf Marathon gehen würde, ganz ehrlich, ich würde 100 Meter rennen, dann wäre Feierabend. Ich würde zwar schnell losrennen, ich wäre die erste 100 Meter der Schnellste, ja, aber dann würde meine Schwiegermutter in ihren Rollator mich auf die Hälfte deswegen aber langsam aber sicher einholen. Ja, weil sie Kondition hat in ihrem Glauben. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es kommt nicht darauf an, wie schnell ich loslaufe, sondern es kommt darauf an, das Ziel vor Augen zu haben, nämlich Jesus. Und es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an, ihm ähnlicher zu werden, sondern der Wille. Der Wille, ihm ähnlicher zu werden. Und das ist genau das, wo der Heilige Geist uns förmlich herausfordert. Willst du ein neues Leben? Gerade für uns alte Christen auch. Willst du ein neues Leben? Nimmst du die Herausforderung an, eine totale Veränderung in dein Leben zuzulassen? Lässt du Gott zu, dass er dein Leben komplett auf den Kopf stellt? Besser jetzt, als es jetzt ist? Mal ehrlich, oder bist du mit dem zufrieden, was du hast? Diesen Obstsalat, wo nur ja, Liebe und Geduld drin ist vielleicht. Oder vielleicht nur Güte und Treue. Oder bist du wirklich scharf auf einen Obstsalat, der wirklich dein Leben komplett verändert? Die Früchte des Heiligen Geistes. Die Bibel redet davon sehr viel. Und ich möchte einfach jetzt mal so ein bisschen mal einfach mal vorlesen, was die Früchte sind. Die Früchte, zuerst steht da Liebe. Zuerst Liebe. Die Liebe. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr einander liebt. Und dass sie anhand der Liebe, die wir zueinander haben, euch erkennen, dass ihr meine Kinder seid, Jünger seid. Die Liebe zeichnet uns als Christen aus. Das ist so, sage ich immer, so die Sahne obendrauf. Und diese Sahne und diese Liebe ist der Schlüssel, zu diesem, sage ich mal, zu diesem ganzen anderen Obst. Die Liebe ist so das, was wir brauchen. Gott hat alles aus Liebe zu uns getan. Nicht, weil er musste, sondern weil er uns liebt. Wir feiern Karfreitag, weil Gott uns liebt. Christus starb aus Liebe und nicht aus Muss, sondern aus Liebe. Er musste für uns sterben, ja, damit wir ein Zuhause bekommen, einen neuen Weg nach Hause bekommen. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes wird so dermaßen in Korinther 13 dargestellt, wie groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist. Ja, und diese Liebe trieb ihn förmlich ans Kreuz, am Kreuz. Dann steht da, nach der Liebe kommt da Freude. Wisst ihr, ich kenne viele Christen, ja, wenn ich nicht wüsste, dass sie Christen sind, denen würde ich denken, das wären Trauerklöße. Die haben keine Freude mehr. Bisschen so dieses, auch wieder ein Beispiel, wenn ich mit meiner Schwiegermutter rede, über den Glauben, dann sagt sie, ich freue mich. Klar wissen wir, was los ist zurzeit bei uns. Aber sie freut sich, sie hat Freude im Herzen, dass sie einfach auch zu Hause sein kann bei Jesus. Freude im Herzen. Und die Freude ist wirklich echt. Freude, trotz im Leid und Schmerz Freude zu erfahren. Dass Christus verspricht uns keine Herrlichkeit auf Erden, sondern er verspricht uns, dass wir in Freude nach Hause kommen können. Wir müssen uns auf ihn einlassen, wenn wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Freude geht nicht um Party oder Fete. Freude geht, um etwas bewusst zu sein, das, was Christus in mir bewirken kann. Das macht mich glücklich. Freude darüber zu haben, dass mein scheiß irdisches Leben aufhört, aber das weitergeht in die Ewigkeit. Das ist Freude, das in sich zu tragen. Und das kann groß werden, das kann breit werden. Und das macht uns, ja, wir können auch in der Trauer auch Freude verspüren. Auch in der Trauer Freude verspüren. Ich kenne viele Geschwister, die für mich so ein Vorbild geworden sind, die das verspüren, die trauern, aber doch trotzdem auch die Freude haben, dass sie ein Ziel haben, Freude haben. Das merken auch andere Menschen. Das andere ist Frieden. Das andere ist Frieden. Willst du wirklich Frieden verspüren? Ich meine nicht Frieden, dass der Weltfrieden ist. Die Welt wird niemals Frieden erfahren. Niemals. Weil die Welt durch und durch schlecht ist. Das sage nicht ich, sondern das sagt die Bibel. Die Bibel ist durch und durch schlecht. Es gibt nichts Gutes auf dieser Welt, sagt Jesus selbst. Und Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Und der Friede Gottes ist der, der die Welt Frieden bringen kann, aber nicht, dass die Welt zur Ruhe kommt, sondern dass die Menschen den Frieden erfahren können. Wahren Frieden. Nicht mehr danach zu hetzen, irgendetwas erfüllen zu müssen, um irgendwo die Seele zu beruhigen, sondern wahrer Friede zu haben, dass ich sagen kann, mich setzen kann und sagen kann, alles ist für mich getan. Alles ist für mich getan. Es ist gut. Und alles das, was ich tue, passiert aus mir heraus aus Friede, aus Dankbarkeit und aus Freude. Das ist der Friede Gottes, der in uns groß werden möchte. Und wenn ich Gott in mein Herzen hineinlasse, tatsächlich, glaubt mir, wenn ich Gott tatsächlich in meinen Herzen hineinlasse, ihn groß werden lasse, nochmal, auch uns als Christen sage ich das hier, wenn wir Jesus Christus, den Heiligen Geist, Freiraum geben in uns, wenn wir wirklich Frieden erfahren und wir haben keine Zukunftsängste mehr, desto mehr er Platz in uns einnimmt. Das andere ist Geduld. Also wenn ich, Tanja sagte heute Morgen, wenn Andreas hier aus der Ausfahrt rausfährt, ist er schon am Motzen. Ich bin ein schlechter Autofahrer, ich muss ja ganz ehrlich sagen. Also ich böge die Leute förmlich im Auto tot. Ja? Tatsächlich, wer noch Hände hoch? Also ich bin so. Ja. Herzlich willkommen in meiner Welt. Also wenn ich Auto fahre, ist das vorbei. Dann fange ich an. Hat die Jochen Hand aufgezeigt? Ja, alles klar. Okay. Beide. Wirklich Geduld. Haben wir noch Geduld? Tatsächlich auch mal Dinge mal hinzusetzen und sagen, ich warte jetzt mal ab. So Geduld darauf zu haben, dass Gott anfängt zu wirken in meinem Leben. Oft bei mir tatsächlich, ich muss oft sagen, dass ich früher einfach zu viel wollte. Ja? Ich habe was gesehen und Andreas war schon los. Zack, 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 zack. Und als ich empfangen habe, sagte er mal zu mir, weißt du, du bist so schnell und lässt alles hinter dir. Und merkst gar nicht, dass du hinter dir verbrannte Erde hinterlässt. Du bist ungeduldig. Warte doch mal ab. Ja, Andreas ist ungeduldig, ganz ehrlich. Ich bin sehr ungeduldig. Bei mir muss immer alles sofort funktionieren. Bei mir muss immer alles sofort laufen. Und Geduld ist bei mir keine Tugend. Gerade im Gegenteil. Ich muss bei mir sehr, sehr stark kämpfen, dass ich geduldig werde. Ja? Ich möchte auch immer, dass die Leute ganz schnell merken und ganz schnell alles machen, so wie ich das will. Falsch, weiß ich. Falsch, dass er nicht das macht, was ich will. Nein, Quatsch. Das ist Blödsinn jetzt. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Freude und lustig sein dürfen wir auch. Ja? Predigt muss nicht immer ernst sein. Geduld. Haben wir noch Geduld? Können wir warten, dass Gott in unser Leben anfängt zu wirken? Oder nehmen wir lieber selber, so die Meisterkrönung. Ja? Die Bibel sagt ja, wir sind die Krönung, die Krönung der Schöpfung. Ja? Wir sind Gottes Ebenbild, wir nehmen das alles selber in der Hand, ist egal, was kommt. Ja? Ich bin Gott. Kennt man irgendwo her? Ja? Ich bin Gott. Ne? Im Garten Eden. Ja? Ich bin Gott. Selbst in der Hand zu nehmen. Geduld zu haben, dass Gott mein Leben füllt. Und nicht, dass ich mein Leben fülle. Denn wenn ich anfange, mein Leben zu füllen, selber zu füllen, passiert nur eins, es kommt nur Futzak dabei raus. Es ist ein Ruhrpott. Futzak heißt schlechte Dinge. Ja, weil ich nicht weiß, wie das mit der Übersetzung jetzt klappt. Er guckt mich schon wieder an, das haben wir oft, tatsächlich, das haben wir sehr oft bei der Übersetzung, da sage ich was. Ja, okay, alles klar. Ja, das weiß ich. Das andere ist Geduld. Haben wir wirklich Geduld? Ist das, wenn wir Geduld kriegen, dann kriegen wir Freundlichkeit. Sind wir noch freundlich? Sind wir freundlich zu unseren Nächsten? Ja, mal ganz ehrlich, jetzt mal wieder Hände hoch. Wer ist immer freundlich? Immer freundlich? Ja, Freundlichkeit. Freundlichkeit, was ich damit meine, ist, klar, wir sagen guten Tag, auf Wiedersehen, Dankeschön. Das sagen wir nicht oft, wir nehmen einfach oft mal entgegen. Nee, Freundlichkeit meine ich einfach damit, dass der Mensch merkt, der muss gar nicht viel reden, er ist einfach anders. Meine Freundlichkeit strahlt nach außen und Menschen merken, ob meine Freundlichkeit gespielt ist oder nicht gespielt ist. Natürlich ist die Freundlichkeit wichtig, die wir auch so haben. Da wir Menschen guten Tag sagen, eine freundliche Unterhaltung führen, die Menschen nicht böse sind. Aber Freundlichkeit meint die Bibel etwas ganz anderes mit. Die Freundlichkeit, die Gott zu uns hat, nämlich Freund. Das Wort Freund stellt dann nicht die Freundlichkeit, die wir meinen, sondern die Bibel redet, wenn sie von Freundlichkeit redet, von ich bin dir Freund. Ich habe zu dir keine schlechte Absicht. Ich suche nicht meinen Vorteil, sondern du bist mir wichtig. Das ist die Freundlichkeit der biblischen Interpretation. Sind wir wirklich freundlich? Begegnen wir den Menschen, egal aus welcher Herkunft, Nation, kulturelle Sache, egal wo der herkommt, begegnen wir ihm freundlich? Egal, was er uns jetzt die letzten Jahre angetan hat? Begegnen wir den Menschen freundlich? Ja, Jesus Christus begegnet den Menschen, begegnet dir, der du hier sitzt, freundlich. Ich komme zu dir als Freund. Und Freunde wollen, ich habe meinen Freund, ich bin mit Frank 34 Jahre befreundet. Nicht immer gehen wir freundlich miteinander um, aber ich sag mal, aber wir sind Freunde. Auch mal sagen, Freundlichkeit heißt aber auch nicht, ich dulde alles das, was du machst. Sondern Freundlichkeit, Gottes Freundlichkeit heißt aber auch, ich sage dir auch mal die Meinung. Aber ich meine das nicht böse, wenn ich dir die Meinung sage. Gott sagt dir die Meinung, aber er meint es nicht böse, sondern er will, dass du nach vorne kommst, dass du ankommst. Und das ist auch, auch in das Wort der göttlichen Freundlichkeit mit gemeint, das, was der Heilige Geist meint. Sind wir freundlich? Sind wir zu den Menschen freundlich? Sagen auch mal wo in einen diplomatischen Ton, sage ich mal. Ich kann jemand sagen, du bist bescheuert, aber ich kann auch sagen zu denen, du denkst anders. Wisst ihr, was ich meine? Beides ist die Wahrheit. Nur die eine verletzt einen und die andere sagt, du denkst anders, lässt ihn dastehen, wo er ist, okay, ich muss mal über mich nachdenken. Vielleicht ist er doch anders. Das ist ein dummes Beispiel, aber ich sehe das so. Ja? Sind wir tatsächlich freundlich? Meine Güte, ich kann wieder festrennen. Ein anderer, aus dieser Freundlichkeit kommt etwas. Güte. Was ist ein anderes Wort für Güte? Komm. Anderes Wort für Güte. Wohltun, was noch? Barmherzigkeit. Langmut. Was noch? Kommt. Martin Luther. Aus Gnade. Güte ist Gnade. Wenn ich gütig bin mit jemandem, gehe ich in Gnade mit ihm um. Ich weiß, ich wäre auf einem sicheren Weg, ihn wirklich zusammenzustauchen, ist aber nicht meine Absicht, sondern ich gehe Gnade und Sanftmut und Liebe mit ihm um. In Güte. Ich will dir Gutes tun. Ich will dir Gutes tun. Und das ist so das, was der Heilige Geist in uns noch bewirken kann. Wir, sagt die Bibel, wir aus uns heraus können nichts Gutes tun. Das ist kurios. Aber tatsächlich, die Bibel sagt, wir aus uns heraus können nichts Gutes tun. Alles Gute bewirkt in uns der Heilige Geist. Wollen wir wirklich Gutes tun? Wollen wir gütig sein? Mit unseren Nächsten gütig umgehen, in Barmherzigkeit umgehen, in Gnade umgehen? Oder was wollen wir? Wollen wir das in uns wirken lassen? Das ist so die Früchte des Heiligen Geistes. Das andere ist die Treue. Treu zu sein. Treu zu dem, was ich sage. Treu zu sein zu Gott. Nach Gott zu trachten, nach Jesus zu trachten. Treue, ja, das, was ich begonnen habe, auch zu Ende zu führen. Das andere ist die Sanftmut. Sind wir noch sanftmütig oder gehen wir eher mit unseren Nächsten eher schroff um? Bist du sanftmütig? Was heißt eigentlich sanft? Weich. Weich zu sein, aufzunehmen, zu verstehen. Aus der Sanftmut heraus, aus dem Verständnis heraus, meinen Nächsten, ja, in Liebe und in Demut zu begegnen. Das andere ist die Selbstbeherrschung. Und ich sag mal, da muss ich lange für lernen, für Selbstbeherrschung. Denn ich bin ein Mensch, der sehr explosionsartig reagieren kann. Ich stehe morgens manchmal vor dem Spiegel und sage mir, bleib ruhig. Bleib ruhig. Von allein, ich kann mich schon morgens selber manchmal gar nicht riechen. Ja, tatsächlich oben, bevor ich mich gewaschen habe oder nach dem Waschen schon. Wo ich sage, ich kann mich nicht leiden. Manchmal kommt das wirklich. Da muss ich mich beherrschen, damit ich nicht wütend werde. Da fange ich meistens an zu singen. So ein christliches Lied. Ich weiß, meine Nachbarn stört das. Aber das Lied, aber mein Gesang, ne? Es ist, gehe ich, Selbstbeherrschung ist etwas, was wir uns nicht aneignen können. Selbstbeherrschung muss uns geschenkt werden. Selbstbeherrschung ist nicht nur, dass ich mich im Zaum halte, sondern Selbstbeherrschung heißt aber auch, dass ich meine Wut kontrolliert abgeben kann. Dass sie nicht da bleibt, wo sie ist, sondern Selbstbeherrschung auch sagt, ich gebe meine Wut ab. Sag mal ganz ehrlich, ihr Lieben, an wem gebt ihr eure Wut ab? Am Blumentöpfe? An die Hand, die ausrutscht gegenüber meinen Nächsten? Oder vielleicht, dass ich schlecht rede über einen? Gott will, dass wir uns verändern. Gott möchte, dass wir wirklich das, was ich gerade so nur ansatzweise angerissen habe, dass wir das versuchen zu leben. Gott verlangt von uns keinen Perfektionismus. Das will er nicht. Aber er will, dass der Heilige Geist in uns das groß werden lässt. Wenn wir keine Anzeichen davon haben in uns, dass wir wirklich danach streben, dann stimmt bei uns etwas nicht. Und das ist die Frage, die ich euch stellen möchte. Ich weiß nicht, ob du vielleicht an Jesus Christus glaubst. Wenn du an Jesus Christus nicht glaubst und denkst darüber nach, das wäre was für mich, so möchte ich dir sagen, hab keine Angst, komm auf Jesus zu und sag, hier ist mein ganzes altes Leben, ich möchte dir das geben, ich will dir mein altes Leben geben und bitte mach du aus meinem Leben ein ganz neues Leben, lerne mich, dass ich diese Früchte, dass Menschen wirklich das erkennen, das woran ich glauben möchte, nämlich an dich, denn das alles, das was wir da sehen, alles das was wir da sehen, verkörpert eine Person, nicht Paulus, nicht Petrus, nicht Andreas Pavelik, nicht Jochen Finger oder Udo Fischer oder Peter Becker und wie alles ist, sondern das ist das Evangelium. Das ist der Ursprung des Menschen, dahin soll der Mensch zurück, das soll den Menschen auszeichnen. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Das macht aus mir einen neuen Menschen, tatsächlich. Ich kann nicht so bleiben, wie ich bin. Das geht nicht. Wenn du meinst wirklich, dass du in dein Christsein so bleiben kannst, wie du bist, dann bist du auf einem Irrweg. Gott möchte dich verändern. Gott will dich zu voller Reife führen, sagt die Bibel. Ne, steht doch da, oder? Gott möchte mich zu voller Reife führen. Das heißt nicht, mich irgendwo unterwegs stehen lassen, sondern führen heißt, er nimmt mich an der Hand und führt mich ans Ziel. Wieder toll. Ich muss mich nicht abackern. Der Glaube an Jesus Christus ist nicht ein Muss. Dann wäre es eine Religion. Der Glaube an Jesus Christus ist Befreiung. Neben nichts tun zu müssen. Aber ich das tue aus Liebe heraus, Herr. Das ist das, was vorhin auch in Galater steht. Es gibt Menschen tatsächlich, die meinen, ich glaube an Jesus, ich setze mich hier im Feierabend, ist. Ist nicht so. Vorsicht. Denn die Liebe treibt uns, das zu tun, das, was Christus gerne von uns möchte. Aber auch da bitte vorsichtig anzugehen, zu sagen, Herr, hier bin ich. Was willst du das, was ich tue? Ich möchte euch einfach einladen, wirklich diesen Jesus an euch ranzulassen, diesen Heiligen Geist in euch wirken zu lassen, dass ihr groß werdet, dass ihr wirklich groß werdet, dass ihr merkt, wie andere Menschen an euch lesen könnt, dass ihr an Jesus glaubt, ohne dass ihr großartig von Jesus redet. Dass ihr an euer Handeln erkennt, wie gut ihr mit Jesus unterwegs seid. Und dann könnt ihr auch sagen, hey, manchmal tue ich Dinge, die ich gar nicht tun will. Aber ich weiß, dass Gott da ist und mir vergibt und mich wieder auf den rechten Weg zurückbringt. Er bringt dich auf den rechten Weg zurück. Verstehst du, das ist so toll, so geil. Ich brauche eigentlich nur sagen, hier bin ich und mach du. Und zu sagen, ich will bereit sein, dir ähnlicher zu werden. Willst du das? Willst du das? Willst du das? Willst du wirklich ein Leben führen, das so herausragend ist? Ein Stück noch, kurz noch von mir und dann möchte ich aufhören. Nein, das ist ein Thema, was mich sehr bereitet, weil ich damit jahrelang Schwierigkeiten gehabt. Ich habe jahrelang Schwierigkeiten gehabt, das ist mein Sehensdritt, ist mir egal. Ich habe jahrelang echt Probleme gehabt im christlichen Glauben. Jahrelang. Ich habe immer ein Leben geführt, das andere meinten, dass es gut ist. Jo, das passt. Ja, okay. Aber innen drin war ich total zerrissen. Weil ich mich zerrissen habe für mich, so zu sein, wie ich meinte, so sein zu müssen. Ich habe mich zerrissen. Andreas war alles andere als demütig. Andreas war alles andere als sanftmütig. Andreas war alles andere als treu. Ich habe ein Schauspiel geführt. Ein Schauspiel vor anderen. Und das hat mich kaputt gemacht und das hat andere zerstört. Weil andere gesehen haben und gedacht haben, jo, so will ich sein. Und als sie festgestellt haben, dass Andreas ganz anders da war, was passierte dann automatisch? Diese Menschen sind nicht mehr zur Gemeinde gekommen. Nicht mehr. Ich möchte dich bitten, sei ehrlich zu dir selbst und frage, ist mein Leben als Christ in Ordnung? Und wenn du feststellst, dass da was ist, dreh um und komm zurück und gib das Leben Jesu. Das habe ich gemacht. Ich habe mich vor Gott hingestellt und vor Jesus gesagt, ich habe die ganze Zeit gelogen. Ich habe mich belogen, ich habe mich belogen, ich habe Geschwister belogen, ich habe Menschen belogen. Und Gott hat nicht gesagt, du Arsch, mach, dass du wegkommst. Er hat gesagt, komm her. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die mich total aufgeweckt hat darüber. Der größte Versager in der Bibel, wer heißt der? Der größte Versager in der Bibel. Petrus. Er ist der größte Versager. Sein ganzes Leben, seine ganze Lebenslüge, sein ganzes Leben ist zusammengebrochen auf eine Lüge. Er hat ein ganz anderes Vorstellungsvermögen gehabt von Jesus. Da haben wir gestern, leider wart ihr gestern nicht da. Wir haben ja gestern, ich muss euch jetzt loswerden. Wir haben ja gestern unsere Mitarbeitersitzung gehabt, es waren ja alle eingeladen gewesen, leider waren nicht genug Leute da. Aber es macht nichts, es war sehr gut. Ich habe gestern ein Stück von Petrus erzählt. Petrus war der Mann Gottes, war der Mann Jesu. Petrus hat Jesus bekannt, überall. Er hat von denen geschwärmt. Er hat laut ausgerufen, du bist der Messias, du bist der Mann. In einer Welt, die so gefährlich war. Ja? Er hat gesagt, du bist Jesus, du bist der Messias Gottes, du bist der Gesandte Gottes. Und schlagartig sitzen die am Abendmahltisch und Jesus sagt, ich muss sterben. Und Petrus sagt, das passiert dir ja nicht, mach dir keinen Kopf, ich gehe mit dir in den Tod, ich kämpfe für dich. Alles ernst gemeint, alles ernst gemeint. Und dann steht er auf einmal, passiert das im Garten Gethsemane, dass die Wachsoldaten kommen und Petrus macht Reis aus. Petrus verleugnet Jesus sogar dreimal. Verleugnet ihn, den er doch so lieb hat. Verleugnet er dreimal. Petrus bricht total zusammen. Sein ganzes Lebensbild bricht zusammen, das ist mir auch. Bricht total zusammen. Weiß gar nicht mehr, was er tun soll. Und nach Ostern, ein paar Tage nach Ostern, sitzen Petrus und Jesus am Ufer. Petrus dreht ja gerade ein Grillfleisch um, Fleisch um. Fisch. Heute will man einfach ein Kotelett umdrehen oder eine Frikadelle. Dreht also um. Und dann sitzen diese beiden da, der Verräter und Jesus. Und Jesus sagt zu ihnen, sag mal Petrus, ja Herr, liebst du mich? Herr, du weißt alles. Petrus brach da zusammen. Beim dritten Mal fing Petrus tierisch an zu weinen und sagte zu Jesus etwas, und das war für mich so ausschlaggebend. Herr, du kennst mich, du weißt alles von mir. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagt Jesus etwas ganz Tolles zu ihm, als er das bekannt hatte. Er sagt nicht zu ihm, bleib sitzen und leck deine Wunden, sondern er sagt zu ihm, stehe auf und folge mir nach. Und Petrus steht auf und folgt ihm nach. Und jetzt kommt noch eine Szene, die ganz toll ist, die so auch typisch für uns ist. Und als Jesus dann so vor Petrus herging, Petrus hatte Jesus vor Augen, drehte sich aber Petrus nochmal um und sieht Johannes am Ufer sitzen und sagt, hör mal Jesus, was ist denn mit denen? Und sagt Jesus etwas zu ihnen. Er sagt, urteil mal über den ab, ist gut. Er sagt zu ihnen, was geht dich dieser an? Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, so soll es geschehen. Aber folge du mir nach. Bitte achtet auf euch selbst in der Nachfolge. Achtet weniger mit dem Finger auf andere Leute, was sie gerade falsch machen, sondern bleibt bei euch selbst. Achtet darauf, geht Jesus, folgt Jesus, und das ist gut. Das habe ich gelernt, auf mich zu achten. Nicht, dass meine Schwester oder mein Bruder mir egal geworden ist, das soll es nicht heißen, bitte nicht. Dafür kennt ihr mich. Aber zu sehen, dass ich in meiner Nachfolge auf dem rechten Weg bin. Und damit kommt man auch besser ans Ziel. Gemeinsam Jesus hinterher. Jeder hat seinen Weg der Nachfolge. Es ist verschiedenartig. Ich wünsche euch, dass ihr wirklich den Mut habt, Ja zu sagen zu Jesus. Ja zu sagen zu diesem guten Obstsalat. Ja zu sagen, dass Christus in euch groß wird. Dass ihr wirklich den erkennt, der das Leben ist. Jesus sagt von sich selbst. Und das sind Ewigkeitsworte. Damit schließe ich jetzt endgültig ab. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Willst du das? Wirklich Jesus so folgen? Drei tolle Dinge zu haben, die Wahrheit zu sehen, dass sie da ist, den Weg zu gehen, den Jesus für dich bestimmt hat und letztendlich, wenn dein Leben zu Ende ist und du über den Tod hinausgehst, ein Ziel zu haben bei Gott dem Vater. Das wünsche ich dir. Amen.